Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das zeigt, dass im Recht oft schon die bloße Absicht Konsequenzen haben kann. Es geht um den Versuch im Strafrecht.
Also, man muss dazu wissen, im Strafrecht kann man nicht nur dafür verurteilt werden, dass man tatsächlich was gemacht hat, sondern man kann auch schon dafür verurteilt werden, dass man nur versucht hat, eine Straftat zu begehen. Also, da wird quasi das Tatunrecht sanktioniert. Und das heißt, im Prinzip sagt das Gesetz, Versuch liegt vor, wenn man unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung nach der Tätervorstellung angesetzt hat. Versuch kann man nur dann begehen, wenn entweder ein Verbrechen vorliegt, da ist der Versuch stets strafbar und bei Vergehen, das heißt Tatbestände, bei denen die Strafandrohung unter einem Jahr liegt, nur bei ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung. Lustiges Beispiel, ganz wichtig, wird heute in der Praxis häufig auch von StaatsanwältInnen und Staatsanwälten falsch gemacht. Untreue ist kein Delikt, wo der Versuch strafbar ist. Ja, habe ich leider schon erlebt, dass deswegen ermittelt wurde, ist es nicht. Im Prinzip sagt man, es gibt ganz viele Theorien, wann so ein Versuch losgeht. Also wann quasi dieses unmittelbare Ansetzen vorliegt, da kann man sich in der juristischen Ausbildung trefflich drüber streiten, aber man kann im Prinzip sagen, es muss so eine objektive Schwelle überschritten werden. Also es ist quasi nach der herrschenden Lehre eine subjektiv-objektive Bestimmung des Versuchs beginnt. Wichtig ist im Rahmen des Wirtschaftsstrafrechts insbesondere der versuchte Betrug, die versuchte Steuerhinterziehung oder etwa Bankrottdelikte, was auch wichtig ist, dass da es ja nicht um eine Tatvollendung geht, sondern ein unvollendetes Unrecht vorliegt, gibt es eine fakultative, also nicht zwingend, aber eine fakultative Strafmilderung beim Versuch. Bei fahrlässigem Verhalten kann es keinen Versuch geben.
Und wie grenzt sich der Versuch von der vollendeten Tat ab?
Also bei einem vollendeten Tat ist die Tatbestandsverwirklichung vollständig. Alle objektiven Tatbestandsmerkmale sind erfüllt. Beim Versuch es sind quasi nicht alle objektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt, aber subjektiv ist quasi in der Vorstellungswelt des Täters alles getan worden, um den Tatbestand zu erfüllen. Ja, das sind die wichtigsten Punkte. Wichtig ist, wenn ein Tatbestand vollendet ist, kann man nicht mehr davon zurücktreten, aber man kann zum Beispiel tätige Reue üben.
Genauso relevant wie die Grenze zwischen Versuch und Vollendung ist die Grenze zwischen strafloser Vorbereitung und strafbarem Versuch. Wo ist diese zu ziehen?
Ja, das ist schwierig, das rauszufinden, wo die genau zu ziehen sind. Da gibt es auch wieder hunderte Theorien in der Literatur, in der Rechtsprechung. Das lässt sich auch nicht vereinheitlich sagen. Im Prinzip kann man sagen, wenn aus Tätersicht keine wesentlichen Zwischenakte mehr zur strafrechtlichen Tat, aus Tätersicht keine wesentlichen Zwischenakte mehr notwendig sind, um den Tatbestand zu vollenden. Es braucht also einen unmittelbaren zeitlichen, räumlichen Zusammenhang zur Tatbestandsverwirklichung. Wenn man jetzt mal den Eingebungsbetrug zum Beispiel hernimmt, dann ist der Versuchsbeginn bereits bei Abgabe des Angebots erfolgt, aber noch nicht bei interner Vorbereitung. Bei der Steuerhinterziehung zum Beispiel, wenn der Täter das ansetzt, die Angaben der Finanzbehörde zur Kenntnis zu bringen und dann eine Vorgehensweise wählt, die ihm die Möglichkeit nimmt, den Zugang der Mitteilung ohne weiteres zu verhindern. Das heißt, vielleicht das Absenden einer Nachricht im elektronischen Wege, obwohl die da nicht ankommt oder sowas. Also selten erlebt man, also dass es da Vorbereitungshandlungen gibt, die noch nicht strafbar sind, wenn es tatsächlich zur Verfolgung kommt. Wichtig ist bei den unechten Unterlassungsdelikten, das heißt, passiert ja erstmal nichts, sozusagen, wenn man nichts tut. Da sagt man, wenn das Tatobjekt unmittelbar gefährdet ist, sozusagen gefährdet erscheint, dann ist quasi der Versuchsbeginn eingetreten. Oder wenn die rettende Eingriffsmöglichkeit aus der Hand gegeben wird und das dem Geschehen seinen Lauf genommen lässt. Das sind alles wohlfeile theoretische Sprachkonstrukte. Man muss sich dann trotzdem halt im Einzelfall anschauen, wo man da liegt.
Eine Besonderheit des Versuchs ist ja die Möglichkeit des strafbefreienden Rücktritts. Wie funktioniert denn dieser beim Einzeltäter?
Genau, also das ist eine schöne Möglichkeit sozusagen, dass man nicht strafrechtlich mehr verfolgt werden kann, weil man quasi, weil es ja um subjektives Unrecht geht, sich von diesem subjektiven Unrecht distanziert. Die Rechtsgrundlage steht in 24 Absatz 1 Strafgesetzbuch, ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Man kann quasi da differenzieren zwischen dem sogenannten beendeten und dem unbeendeten Versuch, um quasi die Tatbestandselemente zu verwirklichen. Dann reicht es, wenn er bloß aufhört. Also muss nichts mehr weitermachen, weil er in seiner Vorstellungswelt ja noch andere Teilakte durchführen muss. Beim sogenannten beendeten Versuch muss man aktiv den Erfolgseintritt verhindern. Das heißt, zum Beispiel beim Beispiel unserer Steuererklärung, er hat die falsche Steuererklärung in den Finanzamtsbriefkasten eingeworfen und fischt ihn dann wieder raus oder was auch immer, fängt die Geschäftsstelle ab und schnappt oder den Portier und schon holt sich die Erklärung zurück, ja. Und maßgeblich ist der sogenannte Rücktrittshorizont, das Vorstellungsbild des Täters nach Abschluss der letzten Ausführungshandlung. Und die Freiwilligkeit muss aus autonomen Motiven heraus erfolgen. Also wenn ich Furcht habe, entdeckt zu werden oder Aufdeckungsdruck, reicht das nicht aus.
Nun gibt es bei Straftaten im Unternehmen ja häufig nicht nur einen, sondern mehrere Täter. Und wie sieht es in diesen Fällen mit dem Rücktritt aus?
Dann ist es sozusagen so, dass nach 24 Absatz 2 StGB, wenn mehrere Leute beteiligt sind, dann differenzieren wir nicht zwischen beendet und unbeendet, sondern es kommt stets auf die Verhinderung der Vollendung an. Ernsthaftes Bemühen reicht dann nur aus, wenn die Vollendung ohne Zutun eintreten würde, unabhängig vom Tatbeitrag. Wenn der eigene Tatbeitrag lediglich neutralisiert wird, reicht es nur aus, wenn die Vollendung ausbleibt. Insoweit ist es anwendbar auf alle Arten der Täterschaften der Teilnahme.
Neben dem Rücktritt kennt das deutsche Strafrecht auch die tätige Reue. Welche Vorschriften sind hierfür zentral?
Also tätige Reue ist im Prinzip ein eigener Strafaufhebungsgrund nach Vollendung. Also die Tat ist vollendet, ist eigentlich kein Rücktritt im technischen Sinne. Das gilt auch nur für bestimmte Delikte. Jedes Delikt hat eigene, sehr enge Voraussetzungen. Also wenn man mal als eine Art tätiger Reue zum Beispiel die Selbstanzeige im Steuerstrafrecht hinzunimmt, müsste man bei vorsätzlichen Steuerhinterziehung zum Beispiel das Vollständigkeitsgebot einhalten nach 371 Abgabenordnung und es dürften keine Sperrgründe vorliegen. Andere relevante Vorschriften sind etwa beim Subventionsbetrug, wenn man die nach 264 Absatz 6 StGB, wenn man die Gewährung verhindert der Subvention, oder 266a Absatz 6 StGB, die im Rahmen der Sozialversicherungsbeiträge, wenn man das der Einzugsstelle mitteilt und nachzahlt. Also es gibt da ganz wenige sehr enge Voraussetzungen.
Gibt es eigentlich auch einen Versuch bei Ordnungswidrigkeiten?
Also generell gilt, Ordnungswidrigkeiten sind nur ahndbar bei ausdrücklicher Anordnung als Versuch. Das gilt quasi für alle Ordnungswidrigkeiten unabhängig vom Bußgeldrahmen. Die Folge ist, dass in der überwiegenden Anzahl der OBI-Tatbestände der Versuch sanktionslos ist. Im Wirtschaftsstrafrecht gibt es einige Ausnahmen, bei 30 WPHG zum Beispiel die Marktmanipulation oder 19 Außenwirtschaftsgesetz, Handeln mit verbotenen Gütern. Der Rücktritt ist in 13 Absatz 3 Absatz 4 OWG inhaltlich parallel zu 24 StGB geregelt. Auch hier gelten wieder verschärfte Maßstäbe bei der Beteiligung mehrerer.
Wie wirkt sich das auf die Verbandsgeldbuße nach § 30 OWG aus, also wenn Unternehmen für Anknüpfungstaten haften?
Also 30 OWG ist ja eine accessorische Haftung über die Anknüpfungstat. Die versuchte Straftat einer Leitungsperson ist danach nach 30 OWG auch eine geeignete Anknüpfungstat, wenn der Versuch in diesem konkreten Fall strafbar ist. Bei einer Ordnungswidrigkeit eben auch zwangsnotwendig, nur dann, wenn die Ordnungswidrigkeit auch im Versuch ordnungswidrig ist.
Vielen Dank für diese Informationen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.